Also wir standen bei dem Punkt mit der Einheit, wie verhalten sich also jetzt hier eben der Mensch und der Mensch, das war die Form in diesem dialogischen Kontext, wie er das hier nennt, und wo ich zitiere wieder auf der Seite 173, damit wird klar, dass der Begriff der Einheit, den jedermann als bekannt und als durchsichtig voraussetzt, im Grunde ebenso geheimnisvoll ist wie alle anderen Grundbegriffe des Seins. Ich finde das einen sehr schönen und wichtigen Satz. Tatsächlich denken so die Leute, ja, mit der Einheit muss ich nicht groß nachdenken. Omnes est unum, ja, ja, klar, das ist immer ein Apfel. Nicht? Sondern, dass er ja wirklich überlegt, heißt das also, du und ich sind eins, oder also ich bin du, oder du bist ich, oder ich bin dein, oder was heißt jetzt hier genau Einheit? Oder so, dass er das einfach anspricht unter der Frage, wo wir hier stehen. Es geht ja die ganze Zeit um Wahrheit, und Wahrheit heißt das sich Zeigen von Wirklichkeit. Das haben wir ja festgehalten. Das ist das, was immer drinsteckt, oder noch kürzer, das Dasein von Wirklichkeit oder Realität. Das Dasein des Seins, das nennt man Wahrheit. Deswegen ja meine Absetzung von diesem Brauch bei vielen Kirchenvätern, Gott die Wahrheit zu nennen. Ich sage, nein, der Sohn ist die Wahrheit, nicht Gott. Gott ist die Macht und die Göttlichkeit und die Güte. Die Wahrheit, das ist der Sohn, die Versichtbarung des Vaters, der eben sagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen, das sich zeigen. Warum nennt er sich vor Pilatus ja als den Zeugen der Wahrheit? Er sagt, dazu bin ich in der Welt gekommen, um der Wahrheit Zeugnis zu geben. Und vorher im Kreis in seiner Priest sagt er dann, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nicht? Ich bin also der Zeuge der Wahrheit. Und das würde dann nämlich heißen, dass also das Wort zugleich und in einem Selbstausdruck und Ausdruck des Miteinanderseins ist. Und deswegen verbessere ich ja diesen einen Karl Kraus-Vers, also immer, wo er da an seine Geliebte geschrieben hat. Hab ich dein Ohr nur, die Sidonie Naderni, ja. Hab ich dein Ohr nur, finde ich schon mein Wort. Ich sage mir, das muss heißen, habe ich dein Ohr nur, finde ich unser Wort. Muss man das schon streichen, dann kann man sogar im Rhythmus bleiben. Nicht? Habe ich dein Ohr nur, finde ich unser Wort. Denn das Wort ist durch den Hörer genauso nochmal mitgestimmt wie durch den Sprecher. Außer jemand liest bloß was ab. Früher nannte man das ja Vorlesung, was wir hier machen. Nicht? Ich habe ja auch Papier rumliegen, aber ich versuche es ja eben unmittelbar jetzt zu denken und zu sagen. Und dann ist es natürlich mitbestimmt von der Art, wie Sie da, was Sie für ein Gesicht dazu machen oder so, dass ich sage, muss ich doch mal von der anderen Seite erklären oder so, oder mich verteidigen oder das verdeutlichen, sodass es wirklich von beiden Seiten kommt. Darum sagt er, das Wort ist in einem Selbstausdruck und Gestalt des Miteinanderseins, des Mitseins. Weil es immer von beidem her bestimmt wird. Und da kommt er wieder und schimpft wieder auf die Erkenntnistheorie, weil er halt so diese Scholastische da im Kopf hatte mit dem Subjekt-Objekt so. Dann sagt er wieder, gegen erkenntnistheoretische Konzepte eines geschlossenen Selbst, das sich erst dann zu öffnen hätte mit ihren unlösbaren Problemen, gilt, dass das eben nicht so ist, dass man erstmal geschlossen ist und erstmal dann zu sagen kriegt und dann öffnet man sich dafür, sondern das heißt jetzt hier so, der Mensch, der zu sich selber erwacht, erwacht ebenso unmittelbar auch zum Du, und dies nicht nur psychologisch, sondern durchaus gnosiologisch, weil ontologisch. So sagt er so. Also seinsmäßig erwacht man zugleich zu sich und zur Welt. Das kann man schon öfter lesen auch. Und also, dass ich zugleich also mich entdecke wie den anderen, dass das hier unmittelbar zusammengehört. Und das kann man, finde ich, besonders schön deutlich lesen bei dem Autor, den ich in diesem Zusammenhang ja so schätze und gern darauf hinweise, August Brunner, der eben nicht hier an der Hochschule gelehrt hat. Die hatten äußere Gründe, die Lehrleute, weil der aus im Elsass kam und hatte da nicht einen richtigen Schulabschluss oder so, um da hier, weißt du, drum war er also immer in der Redaktion der Stimme in der Zeit eben drin und hat dann einfach nur so Bücher geschrieben, philosophische Bücher, der eben gerade in seinem Buch Glaube und Erkenntnis, das ist in München 1951 seiner Zeit erschienen, wo er das also versucht zu zeigen, dass eben die Urform von Erkenntnis, die Erkenntnis von, könnte mit der Rahner-Festschrift und mit seiner Arbeit sagen, von Geist in Welt oder Geist in Leib ist. Dass wir das von Anfang an kapiert haben und es nicht so ist, wie der Husserl sich das gedacht hat, dass ich da irgendwie so Analogieschlüsse mache, wenn jemand mir was sagt oder mich anlächelt oder so, sondern dass unmittelbar wahrgenommen wird, dass hier im Fleisch Geist sich zeigt. Oder nicht Geist, sondern Person, Freiheit. Und diese ungeheure Leistung, die können wir als Baby erstmal schon von selbst. Das ist das Erste und nicht, was man sich nachträglich irgendwie aneignet. Sondern das ist das, was wir da von Anfang an gekonnt haben, also dieses Erkennen des Anderen in dieser Andersheit. Deswegen sagt er, nicht bloß psychologisch, sondern gnosiologisch, also erkenntnistheoretisch und schließlich ontologisch, weil es seinsmäßig schon so ist, dass wir in diese Gemeinsamkeit hineinkommen. Und drum kann er dann sagen, mit der angesprochenen Einsamkeit in der Wahrheit wächst zugleich die Gemeinschaftlichkeit. Das hebt sich überhaupt nicht auf. Ja, also in dieser Einsamkeit der Wahrheit, die haben wir jetzt deutlicher besprochen. Erstmal, ich kann nicht alles sagen, was ich erkenne. Ich sehe, dass ich mit dem Erkennen nicht an die Sache rankomme oder so. Dass das immer noch mal bestehen bleibt, diese Einsamkeit. Und zwar gerade in der Liebe nochmal, sagt er, zugleich wächst damit auch die Gemeinschaftlichkeit. Das schließt sich überhaupt nicht aus und deswegen sollte man das auch nicht als ausschließlich sehen. Also die Leute denken ja oft, dass Gemeinschaft heißt, dass dann die Einsamkeit weg ist. Nein, die kriegt eine neue Form nochmal und wächst unter einer bestimmten Rücksicht zu. Denn wie gerade in einer glückenden Beziehung ist ja so, dass man dem anderen überhaupt nicht verständlich machen kann, was da so beglückend dran ist, denn er selber empfindet das ja nicht so. Ja, oder sie, nicht? Sondern das sieht ja gerade der Mensch, der jetzt davon so angetan ist. Deswegen droht ja da immer dann, das ist ja der Punkt, wo dann die Indiskretionen drohen, wo dann die Freundinnen über ihre Männer reden oder die Männer etwas weniger über ihre Frauen. Das ist nicht so üblich, aber das andere ist schon üblicher. Also, dass man sagt, wo gehört das hin? Aber der berühmteste Fall ist tatsächlich ja ein Mann, der das sich da falsch benommen hat, nämlich der Sache mit dem Ring von Gyges. Und die Sache, wo der sagt seinem Freund, der einen unsichtbar machenden Ring hat und lädt ihn mit ein ins Schlafzimmer und das hat die Frau entdeckt und sorgt dann dafür, dass dieser Zuschauer ihren Mann tötet und sie heiratet dann den. Also wo es genau umschlägt in diesem Punkt. Weil eben diese Einsamkeit so schwer auszuhalten ist, dass man eigentlich sagt, man braucht einen Gefährten seines Entzückens. Wenn man Gott hat, geht das. Das ist nicht so problematisch. Aber sonst ist es schwieriger. Und deswegen spricht er das hier eben extra an, dass hier tatsächlich im gleichen Maße Einsamkeit und Gemeinschaftlichkeit wachsen. Während wir leicht geneigt sind zu sagen, nein, wenn das eine zunimmt, nimmt das andere ab. Nein, beides wächst. In einer gewissen Weise. Die Einsamkeit und die Gemeinsamkeit. Und weil das so ist, gilt das auch schon im Vorfeld mit dem sich erkennt der Mensch im Anderen und den Anderen in sich und beides bildet ein Geschehen. So wie der eine räumliche Blick zweier Augen, sagt er. Die beiden Augen, die was Verschiedenes sehen, das ist ein Blick, keine zwei Blicke, aber damit wird es plastisch, das dorthin gehört. Und so ist das hier eben zugleich Erkennen meiner selbst und des Gegenübers. Und eins befördert das andere und deswegen wächst da also Einsamkeit und Gemeinschaftlichkeit im selben Sinn. Sowas werden Sie bei normalen Erkenntnistheorien tatsächlich nicht finden, solche Überlegungen. Aber ich finde, sie sind es wert, also sie mitzudenken und deswegen lege ich sie Ihnen vor. Wirklichkeit überhaupt im Unterschied zur Ansicht ihrer, meine, deine, unsere Wirklichkeit. Das ist alles, was da drin steckt. Also die Ansicht, die ich von ihr habe, die Ansicht, die sie mir bietet oder so, das sind ja schon Spannungen nochmal, weil wir sie anders aufnehmen. Man muss es nicht so weit treiben wie die wirklichen Konstruktivisten. Die sagen, das ist mal gar nichts da, wir machen das alles. Aber dass das sich ändert auf beiden Seiten und das mitbestimmt und wir eben die Wirklichkeit nur so kennen, wie sie aussieht, wenn sie sich uns zukehrt und wenn wir uns ihr zukehren, das gilt beim anderen Menschen und das gilt bei allen möglichen Dingen bis hin zu Gott, wo dann eben dann Wittgenstein sagt, du kannst den anderen nicht mit Gott reden hören, sondern du kannst es nur hören, wenn du selber der Angeredete bist. Der andere kann mir was erzählen, aber ich kriege es nicht unmittelbar zu hören, sondern nur in dieser Vermittlung. Also Wirklichkeit überhaupt, deine, meine, unsere, die der Welt, der Dinge, schließlich die Gottes, gibt sich einzig so, dass sie aus dem eigenen Hinblick und dem Hören auf das Wort des Anderen, eigener Hinblick und Hören auf das Wort des Anderen, nicht zusammengesetzt wird, sondern erwächst. Das ist der entscheidende Punkt, dass das hier mit hineingehört. Also es wird nicht zusammengesetzt, sondern es baut sich nur auf, so wie eben mit zwei Augen plastisch gesehen werden kann. Also der eigene Hinblick und das Hören auf das Wort des Anderen, das sind zwei Konstituenzien, die werden, das sind keine Substanzen, die zusammengesetzt werden, zusammengeprasselt, sondern die eben hier diese dritte Dimension bilden. Dass wir nicht so flach bleiben in der Zweidimensionalität wie bei einem Auge, nicht? Sondern dass man eben in die Plastizität kommt, in die Dreidimensionalität, wo man ja bei den Filmen eben dann diese Brillen da aufsetzen muss, wo das dann da verschieden ist. Also eine Dimension dazu, wer das eben sehen kann. Und dann kann er wieder sagen, was wir schon immer x-mal gehört haben, damit wird abermals der Gesamtsinn der Wahrheit als Liebe sichtbar. Das ist gar nicht anders zu haben. Das kann man auch beim Nietzsche lesen, dass er sagt, dass da ungerührte Gelehrtenaugen nicht sehen davon. Es ist also ein wechselseitiges Geben und Nehmen, der Austausch, der ist es. Also erstmal soll der Austausch schon sein, als Austausch, aber dieser Austausch dient zugleich nochmal dem Erscheinen dessen, worüber man sich austauscht. Auch das ist ja wieder eine Doppelung. Also einmal so die Freude, dass man also so zu zweit sich da drüber unterhalten kann, sei es über Gott oder über ein Buch oder einen Film oder was auch immer. Einerseits als Ereignis des Miteinander, andererseits als Freude daran, dass man dieser Wirklichkeit zu zweit besser gerecht wird, als wenn man alleine bloß darum guckt. Weil die Leute sich gegenseitig ergänzen können und beide was gewinnen davon. Und zwar nicht bloß für sich erstmal, sondern um dieser Wirklichkeit gerecht zu werden, die dort da ist. Und dass das hier hineinkommt, nicht? Auf der anderen Seite gilt eben, trotzdem gilt also jetzt dieses, was hier sichtbar wird, da in diesem wechselseitigen Geben und Nehmen, das besteht dann nicht unbedingt im Konsens, sondern als Wahrheit wie als Liebe erscheint sie gerade darin, dass die Kommunikation sich nicht zum Selbstzweck schließt. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Also wie ich eben sagte, es geht nicht darum, dass das Objekt mir nur dient, damit wir uns miteinander unterhalten können, sondern es gilt genauso, dass wir uns unterhalten, um diesem Objekt besser zu dienen. Und zwar jeder für sich nochmal, bereichert durch den anderen. Und vorher in der Gemeinsamkeit. Die Gemeinsamkeit wäre dann, wäre dann wieder jetzt die Sprachlehre von Rosenzweig, dass die im gemeinsamen Gesang dann hingehört. Er sagt, erstmal wird erzählt, dann wird also argumentiert miteinander und dann wird gemeinsam gesungen. Ja, so ist es, sagt der eine und sagt der andere, ja, so ist es. Also so wie das dann in den Litaneien ist oder so im Stundengebet der Mönche, wo das dann sichtbar wird. Also das dient nicht alles der Kommunikation, die wird nicht zum Selbstzweck. Das ist wichtig, weil wir nämlich heute ja dieses Problem haben, meine ich. Weil heute haben wir ja so eine Vorstellung, dass man sagt, es gibt eigentlich nur Orthodoxie und lieblose Wahrheitsbehauptung und deswegen muss man das ablösen, die Orthodoxie durch Orthopraxis. Das begegnet ja immer wieder, dieser Ausdruck. Und da hatte ich ja schon darauf hingewiesen, dass Doxa hier nicht heißt Meinung. Denn der Glaube ist keine Meinung. Ich meine, vielleicht meinen die das tatsächlich so, aber das ist falsch. Sondern die Orthodoxie selber meint bei Doxa die Herrlichkeit, meint ihre Liturgie. Die Ostkirche sagt, sie ist von niemandem zu übertreffen hinsichtlich der Schönheit ihrer Liturgie. Das sei der entscheidende Punkt. Und das ist ganz zur Verherrlichung Gottes. Und das heißt im späten Griechisch, also im Bibelgriechisch, Doxa. Denn ursprünglich heißt ja Doxa die Meinung. Dokeimoi, es scheint mir so. Und dann ruckt das so, damit die Meinung, die Rolle, die ich in der Meinung anderer spiele, einerseits und andererseits der Gedanke ist, die Regierung, der König sagt, Dokeimoi, mir dünkt es nämlich gut, so zu sein. Und aus diesen beiden Begriffen, aus dem Werden dieser beiden Begriffe, wird dann im späteren Griechisch das Wort Doxa zum Wort für, was lateinisch Gloria heißt. Und das muss mit, also insofern, dann darf ich also Orthodoxie, muss ich richtig denken, damit ist nicht gemeint, ich habe eine vernünftige Meinung, sondern gemeint ist eigentlich, also in der ostkirchlichen Sprache damit, dass das die angemessene Verherrlichung Gottes ist in der Liturgie. Das muss man da schon mitsehen, wenn man das verstehen will. Und aufgrund dieses Missverständnisses reden dann die Leute davon, wir brauchen also statt der Orthodoxie eine Orthopraxis. Das kann man dann immer wieder hören. Und natürlich braucht es die Praxis. Die Bibel ist voll von Praxis und sagt immer, die Liebe beweist sich in Taten, nicht im Reden. Ignatius schreibt das genauso in seinen Exerzitien genauso auch. Natürlich ist das drin, aber es ist nicht so, als ob es jetzt bloß also um die Praxis als Praxis ginge, die man ja auch ohne Liebe tun kann, wie im 13. Kapitel des 1. Korintherbriefs zu lesen, wo er seine Habe an die Armen verteilt, aber nicht liebt. Und deswegen, die Praxis alleine, die ist es nicht. Sondern es kommt darauf an, dass auch da die richtige Gesinnung drin steckt. Und nicht das bleibt erhalten nochmal, wenn dann obendrein die Leute erklären, und ich finde, das höre ich auch zu oft, dass man sagt, es kommt darauf an, dass man sich versteht. Es kommt nicht auf die Wahrheit an, sondern dass man sich versteht. Ich glaube, inzwischen hört man das nicht mehr so. Ich habe das also im letzten Jahrhundert also immer wieder gehört, so bei Tagungen, zum Beispiel mit Religionslehrern über Drewermann oder so, denen man sagt, es kommt doch nicht darauf an, wer da recht hat, sondern es kommt darauf an, dass man sich versteht. Das ist ja so, zwei Leute reden dort rum und wissen überhaupt nicht so, und sagen am Ende, aber schön, wir haben wenigstens miteinander geredet. Einer gebracht, wo ich jetzt zum Bahnhof sagte, ich weiß auch nicht, aber schön, wir haben miteinander geredet. Das kannst du also wirklich nicht sein. Nicht, sondern es geht doch um die Sache nochmal dabei, zu sagen, es geht nicht darum, dass man Recht hat, sondern es geht darum, dass die Wahrheit herauskommt, dass man der Wahrheit die Ehre gibt. Dieser schöne Ausdruck in unserer Sprache. Und nicht darum, dass man sich versteht. Denn natürlich ist es schön, sich zu verstehen, aber es kommt darauf an, worin und woraufhin. Nicht? Also, dass also Menschen privat wie gesellschaftlich immer wieder in Schlimmem und Schlimmstem sich verstehen, das wissen wir doch. Also geboten ist, dass wir miteinander in der Wahrheit seien. Und das ist überhaupt nichts Liebloses. Und der Wahrheitsort, der liegt im Gewissen. Das ist der eigentliche Ort der Wahrheit. Also in der praktischen Vernunft, aber in der praktischen Vernunft. Praktisch, aber in der praktischen Vernunft. Und darum ist eben dieser Ort, ist dieses Gewissen eben unantastbar. Und eben darum gipfelt dann unter Umständen das Wahrheitszeugnis im Martyrium. Das ist ja die Zuspitzung, die genau dann an der Stelle drin steckt. Andererseits muss man wieder sagen, dass jetzt in diesem Zeugnis das nicht die Quelle der Wahrheit ist, sondern eben nur ihr Ort. Die Quelle kommt woanders her, von der Wirklichkeit. Und von der Wirklichkeit, von woher die Wirklichkeit kommt, natürlich, nicht? Und die wird nicht erstmal gemacht, also das muss man auch mitsehen. Und drum ist ja dann auch von einem irrenden Gewissen zu reden. Also das Gewissen ist zwar also so die letzte Instanz, die wir haben, aber man darf nicht vergessen, dass wir als endliche Wesen, obendrein noch erbsündlich verbogen, dass wir nicht davon ausgehen können, dass unser Gewissen ohne Irrtum ist. Und nur wenn ich das anerkenne, kann ich natürlich bereit sein, mich belehren zu lassen. Also die erste Voraussetzung, auf jemanden zu hören, ist, dass man nicht meint, man wüsste schon alles. Denn da, wo ich ja wirklich weiß, bin ich ja schon verpflichtet, da geht nichts mehr weiter. Da kann ich dann nicht glauben und da kann ich auch nicht gehorchen oder so. Wenn ich die weiß, die Sache ist klar, dann ist sie eben so, wie sie ist. Sondern ich muss schon erkennen, dass ich eben verschiedene Dinge nicht weiß, dass ich hier angewiesen bin auf Hilfe, auf Hinhören. Deswegen so von Paulus Antwort, dass er immer so betont, dass der Glaube vom Hören kommt oder so, nicht? Also wenn es bloß um Sätze oder um Begriffe ginge, oder eben nicht darum, sondern eben bloß um die, dann würde es ja nicht reichen, sondern ich bin wirklich hier in einem personalen Verhältnis nochmal drin. Wobei aber dieses Verhältnis sich wieder auf Sätze bezieht. Und dann sind wir wieder bei dem Wort, was die Leute nicht hören wollen, dogmatisch. Nicht, dass das hineinkommt, wo dann Luther sagt, dass der Glaube Sätze hat und dass der Christ die Sätze zu lieben hat oder lieben sollte. Und dass, wenn er die Sätze aufhört, der Christentum aufgibt, das Christentum aufgegeben wird. Schreibt er also, qui tollit die Assertionis, tolle Assertionis, tollisti Christianismum. Du hast die Sätze aufgegeben und damit hast du das Christentum aufgegeben. Und das muss man also mithören im Unterschied zu anderen Religionen. Dass das Christentum tatsächlich eine Credo-Religion ist. Es wird geglaubt. Der Kernsatz heißt, Jesus Christus ist der Herr. Das macht den Christen aus. Und Herr, diese griechische Übersetzung, Kyrios, des unaussprechlichen Gottesnamens. Das ist der Kern. Paulus schreibt das dreimal, dass das hingehört und dass man das auch nur im Geist sehen kann. Also nicht durch die rechte Praxis, sondern durch so etwas. Das müsste damit hineingehören. Jetzt kann man aber lesen bei Kollegen, auch beim Kollegen Martin zum Beispiel in Freiburg, der schreibt in seinem Buch über den menschlichen Tod, wer bereit ist, für Wahrheit zu sterben, der gibt zu erkennen, dass er im Prinzip auch dafür sterben lässt und tötet. Das finde ich ein völlig, also Unfug, finde ich das. Im Gegenteil, er stirbt ja gerade, weil er da nicht töten will unter Umständen. Also das finde ich eigentlich unter der Würde von einem Philosophen so ein Satz. Es ist also ich kenne ihn persönlich, ist an sich so ganz nett, aber da habe ich ihm schon gesagt, also so geht das nun wirklich nicht. Ne? Das war ein Heidegger-Schüler, Jude, und von dort her, er war Schüler noch bei ihm, ist er zunehmend also immer distanzierter geworden, weil er das so erlebt hat. Er hat mir erzählt, wie also Heidegger ihm dann noch, ich glaube 47 oder 48, gesagt, ja, es geht schon wieder los mit der Verjudung der Universität oder so Sachen, nicht? Also so wie wir das jetzt alle wissen mit diesen schwarzen Heften da, ne? Wo das dahin gehörte. Aber hier dann so ein Satz darin finde ich schon merkwürdig dann. Nicht? Also wer bereit ist für die Wahrheit zu sterben, der wird dann auch also töten, das geht nun wirklich nicht. Sondern es ist tatsächlich ernst zu nehmen, das Gewissen ist das, was es ist. Da sind ja, also kirchengeschichtliche Fakten sind nicht zu beschönigen, das gibt es natürlich, das ist richtig, dass da Dinge falsch gelaufen sind, aber in der Sache bleibt es dabei, dem Gewissen, das ist die höchste Instanz, da hat man auch das Leben für zu opfern. Man darf niemals gegen sein Gewissen handeln. Man ist natürlich verpflichtet, an seinem Gewissen zu arbeiten. Gegen sein Gewissen darf man nie handeln. Ich darf den anderen auch nicht zu Handlungen gegen sein Gewissen zwingen. Ich kann ihn daran hindern, seinem Gewissen zu folgen, denn das verletzt ihn nicht in seiner Personenwürde. Und das muss ja unter Umständen sein. Wenn jemand da verrückteste Vorstellungen hat, dann hat die Regierung dafür zu sorgen, dass er die nicht umsetzt. Und das ist nicht gegen die Menschenwürde. Aber ich darf niemanden zwingen zu Handlungen gegen sein Gewissen. Das ist der Das ist ein wichtiger Unterschied, den man da machen muss. Also das Leben ist nicht der Güter höchstes, das ist völlig klar. Aber das gehört nochmal mit hinein. Und dann kann ich eben auch den kategorischen Imperativ, der ist eben ein Imperativ und nicht eine Einladung zum Spiel. Das lässt sich eben nicht machen, sondern hier muss ich wirklich dabei bleiben. Und das kann man dann auch beim Levinas lesen oder wo man will. Also der Ernst der Wahrheit, der ist durch nichts also aufzuheben. Also Differenzen, wenn ich also von dieser Spannung rede, die da jetzt besteht, dann haben wir eben das Problem, das nennt Balthasar die Räumlichkeit der Wahrheit. Also dass da nochmal man von verschiedenen Perspektiven drauf gucken kann, von verschiedenen Ausgangspunkten drauf guckt oder so. Das ist die Räumlichkeit der Wahrheit, wo er dann sagt, wir haben bei so etwas dann nicht zuerst an Differenzen und schon gar nicht bloß an Irrtum zu denken, sondern die Räumlichkeit ist zuzulassen, dass eben hier verschiedene Wahrheiten in dieser Fülle da sind, weil der eine von dort guckt und der andere von dort kommt, was wir ja schon x-mal miteinander also angesprochen haben. Das gehört dorthin, also Wahrheit als Konkrete ist immer situativ und vielperspektivisch. Das muss man dem Nietzsche nicht widersprechen. Der hat es ja immer so mit der Perspektivität. Das ist völlig richtig gesehen. Und das muss man wieder kirchlichen Autoritäten sagen, weil die zwischendurch Angst haben, wenn die also jetzt erlauben, dass man da die Dinge verschieden sehen kann, dann würde man im Nu im Relativismus landen, wo ich sage, nein, das ist eine Gefahr. Aber dann sagt der Plato, alles Schöne ist gefährlich. Also das ist nichts Neues. Wenn ich also alles verbiete, was gefährlich ist, dann kann man das Leben gleich lassen. Also finde ich, das wäre wirklich keine Lösung. Und darum sagt er, bitte bei der Räumlichkeit nicht zuerst an Differenzen denken. Differenz heißt also Unterschiede. Natürlich gibt es Differenzen, aber das Wort ist halt, wer hat schon gern Differenzen? Ne? Und schon gar nicht Irrtum. Wahrheit als Konkrete ist situativ, ist vielperspektivisch und Gespräch und Austausch erlauben dann so eine Rundsicht über das Land der Wahrheit, sagt er, aber niemals eine wirkliche Übersicht. Also das schaffen wir nicht. Das ist ja so die Vorstellung, dass die Leute sagen, wenn ich alle Standpunkte zusammennehme, dann habe ich dann die Wahrheit. So denken manche, müsse man den Hegel lesen oder meinen das auch sonst irgendwie so mit der Demokratie. Wenn ich da alles aufzähle, dann habe ich es. Nein, nein. Dann habe ich eine, so schreibt er, eine gewisse Rundsicht über das Land der Wahrheit, aber auf keinen Fall eine Übersicht, eine Art Vogelschau über seine ganze Lagerung. So drückt er sich aus. Also ich habe dann einen Überblick, aber es ist nicht jetzt etwa, weil wir nicht der liebe Gott sind, wir haben nicht die Vogelperspektive. Und deswegen hatte ich ja noch dafür plädiert, dass wir einen Unterschied machen zwischen unvereinbar und widersprüchlich. Wir können unter Umständen das nicht zusammen denken, weil wir hier oben nicht stehen, um das sehen zu können, sondern ich erkenne hier mit guten Gründen das und ich erkenne hier mit guten Gründen das. Und wenn jetzt gefragt wäre, ja, wie denkst du das zusammen, muss ich sagen, ich krieg's nicht hin. Zum Beispiel Leib und Seele oder ein Gott und drei Personen oder Freiheit und Allmacht. Kriegen wir nicht hin, weil wir nicht von da gucken können. Also wir haben keine Übersicht über der Landschaft. Wir können versuchen, uns da anzunähern oder so, aber es bleibt dabei unvereinbar, aber nicht widersprüchlich. Die Gegner versuchen, uns einen Widerspruch nachzuweisen. Und solange man den abweisen kann, ist man mit Berufung auf die logische Verpflichtung hier und hier gerechtfertigt, das festzuhalten, auch wenn man es nicht zusammendenken kann. Das ist dann intellektuelle Redlichkeit, behaupte ich. Und es wäre nicht redlicher, wenn ich sage, weil ich das nicht zusammendenken kann, muss ich eins davon streichen. Das wäre nicht redlicher. Sondern redlicher wäre einzugestehen, ich komme zu dem Satz und ich komme zu dem Satz und zur Redlichkeit gehört, ich kann sie nicht zu verbinden. Dann soll man das eingestehen. Natürlich nach reiflicher Prüfung und Diskussion drüber. Vielleicht ist ja wirklich eins von beiden falsch. Aber wenn ich das nicht sehen kann, sondern ich meine, könnte das gut von meinem Gewissen begründen, dann bleibt es eben so stehen. Und das finde ich schön, dass er es so ausdrückt. Also das Bild der Landschaft passt sowieso nur, sagt er, bedingt, nämlich nur für den theoretischen Aspekt. Eigentlich, sagt er, brauche ich dann noch so Ausdrücke wie Anruf und Anspruch. Da werde ich noch mal gerufen. Denn auch wenn ich die beiden sehe, ist ja jetzt die Frage, zu welcher der beiden unvereinbaren Dinge werde ich jetzt gerufen? Wo geht mein Weg eigentlich hin? Also beide kann ich nicht machen. Welchen von beiden? Und da passt dann das Bild, bloß theoretisch über eine Landschaft gucken, reicht natürlich nicht, sondern ich muss ja dem Ruf folgen. Und zwar meinem Ruf, der andere seinem und ich meinem. Das eine verpflichtet den anderen nicht, dass der das auch machen muss. Sondern ich muss mich prüfen, muss meinem Gewissen folgen und dann kann für mich was anderes rauskommen als ein anderen. Das war ja, wo ich immer dieses Beispiel hatte mit der Kriegsdienstverweigerung und so bei uns, bei den jungen Leuten im Seminar, in der Hochschule. Die einen, die eben vom Bund kamen und die anderen, die vom Zivildienst kamen und sich in den Haaren lagen. Wo ich sage, das könnt ihr ja machen, könnt euch rumstreiten, aber ihr könnt nicht behaupten, der andere ist ein Christ zweiter Klasse. Sondern es bleibt eben offen, jedem nach seinem Ruf, wo das hingehört. Und wenn ich rede von Anruf und Anspruch, dann haben sie sofort wieder personale Kategorien. Das ist keine reine theoretische Sache. Und rein objektiv, wie man immer sagt. Und davon haben wir ja das letzte Mal gesprochen, wenn man objektiv sagt, entgegengeworfen, muss man von jemandem reden, dem es entgegengeworfen wird. So gibt es überhaupt keine reine Objektivität, sondern natürlich ist immer Subjekt mit im Spiel. Also, es wäre schon bei theoretischer Rücksicht ernst zu nehmen, dass hier die Personen hineinkommen. Vielleicht also zu ungeschützt, aber bedenkenswert, schreibt hier Balthasar zur persönlichen Wahrheit, da lese ich Ihnen auch so eine Zeile vor, das ist jetzt auf der Seite 213, da schreibt er, an einer persönlichen Wahrheit haftet das geistige Herzblut einer Person. Um ihretwillen hat sie gedarbt und gelitten. Und die Frucht ihrer geistigen Wehen ist nicht weniger kostbar als die Frucht eines Leibes. Wird eine solche Wahrheit verschenkt, so wird im Grunde die eigene Person mit verschenkt. Also es ist sehr pathetisch und sehr intim formuliert, aber ich meine, es trifft. Wenn einer wirklich von so einer Wahrheit, die für ihn ganz bestimmend geworden ist und wo sie viel aufgeschlossen hat, wenn man das mitteilt, also da die geistige Scham bewahrt dabei, nicht schamlos wird, aber eben es auch riskiert, es zu sagen. Scham ist ja nicht, das kommt ja nicht von Schämen, sondern das erste Wort ist Scham, mit Scheler gesagt, als Sinn für Kostbarkeit. Viele Leute denken bei Scham und Schamlos nur an die Sexualität. Auch da gehört übrigens hin, dass es eine Kostbarkeit ist und kein Schmutz. Aber es gibt ja auch eine religiöse Scham, eine seelische Scham oder so. Also Scham ist ja Sinn für eine Kostbarkeit. Und schämen tut man sich, wenn die verletzt wird. Und aus Angst vor Verletzung hält man es dann zurück. So wie Jesus sagt, man soll die Perlen nicht vor die Säue werfen. Nicht? Wo das nicht hingehört. Aber wo es geschieht, also nochmal, er sagt, um dieses Herzblut willen, um dieser Wahrheit willen, hat also da eine Person gedarbt und gelitten und die Frucht ihrer geistigen Wehen ist nicht weniger kostbar als die eines Leibes und wird eine solche Wahrheit verschenkt, so wird im Grunde die eigene Person mit verschenkt. Wie man das sagt, ein Geheimnis teilen oder so. Oder sich mitteilen. Ich finde das auch ein schönes Wort. Es lohnt sich, darüber zu meditieren. Sich mitteilen, sich mit einem anderen teilen. Also man behält sich nicht ganz für sich, sondern man teilt sich mit einem anderen, so wie man einen Kuchen oder eine Flasche Wein also teilen kann. Nicht? So teilt man sich da auch mit jemandem, dass das dann mit hineingehört. Und sowas gilt eben auch da, wo ein wirkliches Lehrer-Schüler-Verhältnis ist. Da ist das auch so. Es ist wirklich ein Mitteilen. Man behält es nicht für sich, aus Sorge, dass der vielleicht damit was machen könnte oder damit berühmter werden kann oder sonst wie, sondern man gibt es eben weiter. Übergeben. Tradition. Immer wieder beim ganzen Feld. Überlieferung. Und drum ist hier jetzt nochmal von Verhüllung zu reden, sagt er. Wenn das also gilt. Anonymität und Durchschnittlichkeit sind unerlässliche Weisen, wie Wahrheit das tägliche Leben menschenfreundlich durchwirkt, sagt er. Also das gibt es auch, klar, es ist ja nicht immer gleich hochpersonal, was man redet oder sagt oder persönlich. Aber das leugnet nicht, sondern wahrt gerade das Geheimnis des Personalen. Das weite Feld einer normalen Profanität umgibt den ausgesonderten Bezirk, und das heißt Templum, herausgeschnittener Bezirk, des Heiligen. Also ich habe so die Breite der Profanität, die mit allem zu teilen ist und wo es nicht ans Herz und ans Herzblut geht. Und es gibt eben die Dinge, wo eine Stunde, ein Ort passen muss, eine Zeit passen muss, das zueinander passen muss. Eben das, was dann die Griechen Kairos nennen. Und im Johannesevangelium heißt das immer die Stunde. Nicht, wo das hinein gehört nochmal. Und deswegen sind wir da eben wieder bei der Verhüllung, während man ja zunächst mal bei Wahrheit immer an die Enthüllung denkt. Nicht? Haben wir schon gehört, nein, die Verhüllung gehört auch nochmal dazu, dass unter Gleichnissen geredet wird zum Beispiel. Und da sagt er nun, für diese Form ist dann ein Kernwort die Präsenz. Also das wirkliche Dasein. Die Gegenwart, die da auch nochmal drin steckt. Und die Frage ist, kann man dann sagen, gibt es wirklich eine Gegenwart, eine Geistesgegenwart ohne den Geist? So wie beim Erkennen ich das Licht brauche, habe ich immer darauf hingewiesen, nicht? Reicht nicht Subjekt, Objekt, Licht muss noch sein. So gibt es also ein Verstehen nur, wenn da zugleich nochmal dieser Geist mit da ist, in dem sich dieser Ort eröffnet und so etwas gesagt werden kann, eben am richtigen Ort und zur richtigen Zeit und zur richtigen Situation. Wahrheit geht auf, Wahrheit erscheint, Wahrheit wird ansichtig. Und ansichtig finde ich auch ein schönes Wort. Ansichtig heißt also sowohl, dass sie selber gesehen wird und dass sie zugleich auch nochmal selber schaut und sich eignet und zeigt. Es ist also erblickbar wie blickend. Kann eine Sache ansichtig werden und sie kann mir ansichtig werden oder einsichtig. Also dass da diese Doppelung drin steckt, wobei dann, da kann man, eigentlich kann man das jetzt wirklich auch wieder an der Stelle nur Heidegger ausdrücken, dass die Gegenwart das ist, die auf mich zukommt. Heidegger sagte, er hat einmal ein ekstatisches Verständnis der Zeit. Also Gegenwart heißt, dass zwei Herkünfte aufeinander zukommen. So formuliert er das. Im Jetzt kommt meine und deine Herkunft aufeinander zu und dieses Aufeinanderzukommen dieser beiden Vergangenheiten, das ist Gegenwart. Der Buber meint dann, es hätte was mit Warten zu tun oder so, das ist aber, glaube ich, nicht so glücklich. Und stimmt einfach nicht so ganz. Aber dieses Bild, dass das wirklich ein Zukommen von Vergangenheiten ist oder sagen wir besser von Herkünften. Weil in Vergangenheit sagte, das ist irgendwie weg, während wenn ich sage Herkunft, dann ist das ja noch da. Ich bin dann hergekommen und jetzt bin ich da. Während bei Vergangenheit, das ist weg. Also das wäre der Unterschied zwischen Perfekt und Aorist im Griechischen. Es gibt also das einfache bloß Vergangensein und das steckt bei uns dann nur im Imperfekt drin. Also wenn ich sage, heute wurden die beiden Freunde, an diesem Tag wurden beide Freunde, dann ist offen gelassen, ob die es heute noch sind oder nicht. Wenn ich aber sage, an diesem Tag sind sie Freunde geworden, dann heißt das, sie sind es noch. Also perfekt ist dann die vollendete Gegenwart, zugleich, wie das im Deutschen heißt, während das andere vergangen ist. Und im Griechischen heißt das eine Aorist, also die Vergangenheit, wo es wirklich vergangen ist, weg. Und das andere heißt eben perfekt. Das heißt, es ist jetzt die erreichte Gegenwart, sodass zum Beispiel Wissen im Griechischen ja tatsächlich ein Perfekt ist. Das heißt nämlich, ich habe gesehen. Oida. Und das heißt Wissen. Ein Perfekt von Wissen. Von Sehen. Also der Unterschied von diesem Gegenwart, das auf sich zukommen, jetzt nicht von Vergangenheiten, sondern von Herkünften. Und da passt das auch besser zur Zukunft, dann, wenn man das so sagt. Ne? Also die Herkunft kommt auf uns zu, auf beide und auf das Wir. Und das ist dann die eigentliche Gegenwart. Und um dem gerecht zu werden, muss man selbst präsent sein. Man muss da sein. Nicht? Und deswegen dieses schöne Wort vom Jaspers, dass er sagt, wir können uns ausbleiben. Also jeder kann sich ausbleiben. Man versucht da zu sein, aber manchmal glückt es einem nicht, da zu sein. Sondern man ist, ja, sagen wir ja auch, zerstreut. Man liegt dann so rum, wie Max und Moritz, da, wo sie nachher am Schluss nur noch so als Scheiben da rumliegen, ne? Da auf den letzten Blättern. Das heißt zerstreut. Und das ist es natürlich nicht gemeint. Also diese Präsenz der Antwort, auch dieses Wort, dass man auf sie eingehen soll, zum Beispiel, nicht? Auf sie eingehen und Augustinus würde sagen, in sie eingehen. Wenn ich sage, credere in Deum, sagt, das heißt also in ihn hineingehen. Und deswegen sagen zum Beispiel, heißt es im Credo zum Beispiel nicht, ich glaube an die Kirche, sondern ich glaube die Kirche, was schlechtes Deutsch ist, aber das Innen passt da nicht hin. Steht auch im Lateinischen nicht, sondern da steht Credo Ecclesiam. Das kann man nur im Deutschen nicht richtig sagen, da fehlt also irgendwie was, deswegen muss man gucken, wie man das da macht, nicht? Aber die Kirche ist nicht selber jemand, in den ich, natürlich soll ich in der Kirche sein eigentlich, oder für die Evangelischen sagen in der Gemeinde, nicht? Die Katholiken sagen Kirche und die Evangelien sagen Gemeinde. Dass das ja also hineingehört, das Eingehen auf und nicht in faustischem Suchen da, sondern in einem immer weiteren sich dafür auftun. Das war ja das, was wir die ganze Zeit immer schon hatten. Also statt Suche, sich öffnen. Oder sagen wir es doch noch deutlicher, in immer eingängigerem Gehorsam. Darauf läuft es nämlich hinaus, aufs Hören. Und das Gewissen ist das Organ des Hörens, nicht der Gesetzgebung. Es ist eine immer eindringlichere Entgegennahme, sagt er. Ich nehme das an und dringe dabei ein und lasse in mich eindringen. Beides, was dort also eintritt. Und deswegen sagt er, darf ich Eindringlichkeit nicht mit Zudringlichkeit verwechseln. Wenn ich das Wort eindringlich nur für sich nehme, ne, dann könnte es ja heißen, ich erobere oder dringe ein. Nein, ist eben nicht die Zudringlichkeit gemeint, sondern dass ich auftun für, dem Gesagten nachgehen, ist wirklich eben aufzuschließen, was dort geschieht. Das muss ja sein. Also das ist dieser Spiralgang der Besinnung und das gehört eben wirklich zum Thema Geheimnis. Und da kann man wurscht, wie man macht. Also erstmal die Spirale finde ich deswegen schön, weil ich an dieselbe Stelle komme. Und man kann sagen, entweder ich vertiefe das Gedanken immer mehr oder ich kann sagen, ich erhöhe ihn. Das ist wurscht, wie man es ausdrückt. Man kommt, weil beides einen positiven Sinn haben kann, dass ich an dieselbe Stelle wieder komme, aber eben bereichert. Die Wiederholung ist nie einfach das Gleiche, ist dasselbe, aber nicht das Gleiche. Und das ist das, was Nietzsche ja dann abstrakter so uns beibringen will, dass es um eine Wiederholung des Gleichen geht. Das gibt es aber nicht, sondern die Wiederholung desselben ist niemals das Gleiche. Wenn man das ein Stück weit tiefer, genauer oder flacher im anderen Fall gesehen wird, aber an sich ist es ein Wiedererkennen und damit ein nochmal sich vertiefen und anders darstellen. Und deswegen ist es wichtig, dass man eben gute Texte nochmal liest. Eigentlich müsste man jedes gute Buch nochmal lesen, da reicht das Leben nicht so richtig hin, weil das Problem, da ist man beim Bild etwas besser dran, weil man da das ja zugleich sehen kann. Ich meine, da muss man lange vor dem Bild stehen, das ist schon wahr. Aber wenn man erst den ganzen Dante durchliest und dann erst an den Schluss setzen, im letzten Gesang wieder das Marito auftaucht, was in der ersten Zeile steht und man wissen muss, wie das zusammengehört, das merkt man natürlich erst, wenn man es einmal ganz gelesen hat. Nicht? Das ist am Anfang heißt, der wahre Weg, der war verloren, Smarito. Und dann heißt es in einem der letzten Zeilen des letzten Gesanges, ich wäre vergangen, wenn ich meine Augen von Gott abgewendet hätte. Dann wäre ich verloren gegangen. Man muss sich also an den Tödlichen halten, um am Leben zu bleiben. Und da taucht dasselbe Smarito auf, nochmal wieder. Ich glaube, zum 8. Mal oder 9. Mal beim Dante überhaupt, also in seiner Sache. Das merkt man aber nicht beim ersten Lesen. sonst muss man nochmal lesen. Genau wie man an sich beim Thomas Mann, weil diese ganzen diese Motive, die Leitmotive, die kommen ja immer wieder vor. Und es muss man mal bis zum Ende gekommen sein, um das schon dann auf den ersten Seiten zu verstehen, was da jetzt da kommt.
Der schreibt es ja, glaube ich, auch auf Welt, also das glaubt er
sich, ja,
dass man sein Buch zweimal lesen soll.
Ja, ja, eben.
Ja, ja.
Ne. Ja, ja, eben, das ist natürlich eine andere Frage. Ne? Eben, deswegen ist die Frage, wie viel Zeit nehme ich dem anderen oder verlange ich von ihm Lebenszeit für mich? Nicht? Das ist schon eine Frage. Ja. Vielen Dank und in 14 Tagen wieder.